Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ja, das ist irre. Man podcastet so jahrelang vor sich hin und es gibt immer noch Marktbegleiter, auch MarktbegleiterInnen natürlich, mit denen man noch nie gesprochen hat, die aber auch schon ewig am Start sind. Und das ist heute so ein Fall. Das sind immer so Talks, auf die ich mich ganz besonders freue, vor allen Dingen, wenn ich die handelnden Personen noch gar nicht selber kenne. Das ist heute der Fall. Zu Gast ist heute Stefan Seehofer. Jetzt bei vielen schon im Kopf, glaube ich, klingeln, denn er ist kein Unbekannter. Er ist Geschäftsführer der HR Factory und das auch schon seit 13 Jahren und 5 Monaten, wenn ich LinkedIn glauben darf. Herzlich willkommen, Stefan.
Vielen Dank dir, Gero, für die nette Introduction. LinkedIn glauben ist so das Stichwort.
Genau, ich bin, wahrscheinlich länger, ne?
Ne, ich bin jetzt seit 13 Jahren und 5 Monaten bei HR Factory. Ich bin seit circa 9 Jahren in der Geschäftsführung, aber erst.
Okay. Aber du bist seit 13 Jahren und 5 Monaten bei der HR Factory.
Korrekt.
Sehr gut. Einer von 2 Geschäftsführern, glaube ich, muss man sagen. Ne?
Genau, richtig.
Der Gründer ist auch noch mit an Bord, hat es mir im Vorgespräch kurz erzählt, was cool ist. Seid ihr dann ein inhabergeführtes Unternehmen, kann man es letzten Endes so sagen? Ja, ne?
So ist es, ja. Und das ist natürlich richtig toll, gemeinsam auch mit Jan an diesem Unternehmen seit Jahren zu arbeiten und eben auch zu sehen, was das über die Jahre dann auch an Früchte trägt. Das ist natürlich sehr schön.
Sehr cool. Jetzt ist es ja so, also ich bewege mich auch schon seit vielen Jahren im HR-Umfeld, über 20 Jahre schon, Wahnsinn. Aber ich sage immer so spannend wie jetzt war es noch nie. Und das meine ich total ernst, das ist kein Gelaber. Das liegt natürlich an diesem Potpourri aus demografischer Entwicklung, die langsam, aber ganz sicher spürbar wird. Das liegt an der Digitalisierung, wo sich Geschäftsmodelle, Prozesse und so weiter total verändern. Das liegt aber auch mit am Wertewandel, am gesellschaftlichen Wertewandel, will das gar nicht so auf Generationen münzen, wo sich halt auch vieles verändert. Und ja, meine Frage an dich ist, wie nimmst du das wahr? Du bist ja nun auch schon lange am Start. Spannende Zeiten oder so, oh ja, es könnte auch mal was anderes kommen. Doofe Frage, ich weiß, aber
nein, das ist natürlich etwas, was mich über die Jahre sehr beschäftigt. Was tut sich, was entwickelt sich? Aus der Perspektive eines Geschäftsführers ist es für mich ganz deutlich sichtbar, dass sich manche Dinge für uns, wir sind als HR Factory natürlich in erster Linie Dienstleister für HR-Abteilungen, dass sich dort einiges zum Positiven verändert hat, dass dort der Markt sehr viel freundlicher eben auch für Externe geworden ist, so will ich es mal bezeichnen. Andere Dinge, die sich für uns einfach über die Jahre sehr, sehr gut entwickelt haben. Also wir haben einen tollen Weg gemacht als Firma. Wir sind deutlich gewachsen von 20 auf 80 Leute. Und klar, ich würde es mir alles gerne selber zuschreiben als Top-Manager. Aber ich glaube, die Realität ist natürlich auch, dass man, dass das zu großen Teilen eben auch dem veränderten Markt natürlich auch berücksichtigt. Und das zeigt sich natürlich ganz deutlich auch bei uns in den Wachstumszahlen.
Ja, das ist cool, freut mich. Und jetzt muss man auch sagen, wir hatten schon mal noch bessere Zeiten, zumindest wenn man auf Recruiting guckt. Also für mich sind die goldenen Jahre, die ich bisher erlebt habe, so 2018 bis 2022, bis Ausbruch des Ukraine-Krieges Anfang 2022, um genau zu sein. Seitdem ist ja alles wieder ein bisschen schwieriger geworden. Aber die Megatrends, die interessiert ja jetzt nicht unbedingt, ob irgendwo gerade Krieg ist. Jetzt nicht falsch verstehen, ne? Ich will das nicht runterspielen, aber ich will damit sagen, die Demografie schreitet unaufhörlich voran, der digitale Wandel schreitet unaufhörlich voran und das müsste einem HR-Service-Provider wie euch eigentlich auch gutes Geschäft geben, selbst wenn die Zeiten gerade doch wieder etwas volatil sind und die Regierung mal schleunigst irgendeine Art von Wachstumspaket für die Wirtschaft auf den Weg bringen müsste.
Ne? Ja, also aber du hast natürlich recht. Natürlich sind wir irgendwie auch eine Funktion des Marktes. Das heißt, es ist bei uns definitiv nicht so, dass wir sagen, es brummt die Wirtschaft und es brummt unser Business. Dafür ist unser Geschäftsmodell einfach mittlerweile so diversifiziert aufgestellt, dass wir sagen, wir bieten genauso Unterstützungsmöglichkeiten im Bereich der HR-Administration, an dem Bereich Learning and Development, im Consulting, in der Digitalisierung, aber eben auch im Recruiting. Und ich würde deinem Statement natürlich zustimmen. Man merkt Marktbewegungen, ich finde, immer zuerst in Recruiting-Konstellationen, Unternehmen, die dann anfangen, so ein bisschen auf die Bremse zu treten. Und das geht natürlich unmittelbar da auch einher, dass natürlich das als externer Dienstleister dann auch mit spürbar wird.
Ja. Okay, wie ist denn eigentlich überhaupt eure Positionierung? Ich hatte mich im Vorfeld noch ein bisschen mit euch auseinandergesetzt und ich war da innerlich eigentlich so immer am Schwanken. Ist das jetzt eine reinrassige HR-Service-Provider-Firma? So ein bisschen hast du es ja gerade klassifiziert. Oder ist es eine HR-Beratung? Also, sag mal, so eine klassische HR-Beratung in Teilen würde ich zum Beispiel Kienbaum so einordnen. Einfach nur mal daher gesagt. Auf der Providing-Ebene fallen mir auch eine ganze Reihe ein und auch die Abgrenzung zur Zeitarbeit. Das war mir nicht völlig klar. Vielleicht kannst du uns mal aufschlauen, was euer Selbstverständnis eigentlich ist, wo ihr heute steht, aber vielleicht auch, wo ihr hin wollt.
Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Und du hast es richtig gesagt. Wir sind ein Stück weit in dem, was wir tun, in den Schnittmengen, die wir haben, schon ein Stück weit einzigartig unterwegs. Das würde ich wirklich so behaupten. Wir sind nämlich genau die Schnittmenge. Ich habe vor 2 Jahren den Kolleginnen und Kollegen bei HR Factory eine Strategiepräsentation mitgegeben. Ich hoffe, kurz bevor sie eingeschlafen sind, auf meiner 50 PowerPoint-Seiten ist ihnen dann aufgefallen, dass ich genau das versucht habe zu clustern. Also zum einen haben wir Schnittmenge natürlich mit den ganz klassischen Personaldienstleistern, Zeitarbeitsunternehmen, wenn man so möchte. Wir haben Schnittmengen im Bereich Interim. Wir haben Schnittmengen mit den Service-Providern und eben auch mit klassischen Beratungen. Und genau diese Tatsache, dass wir diese Dinge in einer Firma unter dem Namen HR Factory eben vereinen, ist das, was als Konstellation unsere Stärke ist. Man hat lange dazu Bauchladen gesagt. Man hat lange auch, ich habe mit vielen Leuten im Markt natürlich auch darüber gesprochen, da kam immer noch vor ein paar Jahren, ihr seid ja ein richtiger Bauchladen. Und so ein Bauchladen, der kann ja dann nicht so richtig gut. Und ich glaube, dass das eigentlich falsch ist, diese Perspektive, weil am Ende dieser Bauchladen natürlich auch bedeutet, dass man den Unternehmen, die uns anfragen, und davon leben wir, natürlich verschiedene Konstellationen, verschiedene Lösungsmöglichkeiten auch anbieten kann. Und das ist das, was uns ausmacht am Ende, dass wir sagen, wir sind in dieser Nische. HR, da kann man natürlich diskutieren, ob das heutzutage noch wirklich eine Nische ist. In dieser Nische sind wir aber hochspezialisiert auf verschiedene Bereiche. Und darin liegen unsere Stärken in Richtung Kunde. Und spannend ist natürlich, und das interessiert mich gerade in der Geschäftsentwicklung, wohin entwickelt sich das? Mhm. Was ist intendiert? Ich glaube, wir können ganz offen darüber sprechen, dass wir heute aktuell definitiv zu 80% eine Service Company sind. Uns macht aus, dass wir diese operativen Themen, die auf Kundenseite anliegen, richtig gut machen, dass wir das richtig prozessual in der Tiefe verstehen, dass wir auch auf dieser Basis in der Lage sind, Kunden zu beraten. Aber wir sind als HR Factory definitiv nicht die nächste HR Strategieberatung, sondern wir sind ein Unternehmen, was aus dem operativen Prozessverständnis kommt, mit operativer Expertise dienen kann und eben Unternehmen dabei helfen kann, gerade diese Dinge richtig professionell und richtig gut zu gestalten.
Habt ihr so ein Ideal Customer Profile? Also wer sind so eure WunschkundInnen?
Ja, das ist in Ordnung. Haben wir. Die richtige Antwort ist natürlich, wir bieten wirklich Lösungen für alle an. Aber wenn man sich jetzt auch mitarbeiterseitig mal so den mitarbeiterinnenseitig bei uns den Sweet Spot ansieht, dann ist es schon wirklich der ganz klassische Mittelstand. Ein paar hundert Mitarbeiterunternehmen, gar nicht zu groß. Unsere Expertinnen haben da wirklich die Möglichkeit, ein hohes Maß an Selbstwirksamkeit zu erleben. Und je größer die Kundenunternehmen werden, desto stärker schwindet es oftmals. Also das Gefühl, ich kann hier wirklich was zum Positiven verändern für unsere Kunden, ganz einfach aufgrund der Gegebenheiten. Und bei zu kleinen Konstellationen ist natürlich dann häufig auch andere Limitationen vorhanden. Also insofern ist so der Sweet Spot, den wir über die letzten 2-3 Jahre entdeckt haben, für uns kundenseitig wirklich so der ganz klassische Mittelstand. Und den haben wir uns natürlich jetzt auch in den nächsten Jahren als Zielkorridor stark vorgenommen.
Da frage ich jetzt nochmal nach, weil der ganz klassische Mittelstand, der kann 200 Mitarbeitende haben, der kann aber auch 900 oder 1500 Mitarbeitende haben. Habt ihr da so eine Größenordnung oder sagst du, ja, das ist eigentlich gar nicht die Zahl, die wirklich relevant ist für uns, die Anzahl der Mitarbeitenden?
ist gar nicht so maximal relevant. Das ist natürlich macht es offensichtlich einen Unterschied, weil je größer diese Unternehmen in der Regel werden, auch mehr Strukturen bereits vorhanden sind. Was meine ich mit Mittelstand? Mittelstand bedeutet einfach für uns ein Unternehmen als Kunden zu haben, was in der Lage ist, relativ schnell auch Dinge zu verändern, handlungsfähig zu sein, Dinge umzustellen, Dinge zu erneuern und eben auch noch nicht eine gewachsene IT-Infrastruktur, HR-IT-Infrastruktur zum Beispiel zu haben, die in Stein gemeißelt ist aufgrund der Anfangsinvestment. Und da ist unserer Erfahrung nach gar nicht so entscheidend, ob das jetzt 200, 500 oder 1000 Mitarbeiter als Größenordnung ist, sondern das ist so dieses Mindset des deutschen Mittelstands, was, glaube ich, da für uns spannend ist.
Also Dinge bewegen, in die Hand nehmen, Unternehmer sein, Unternehmerin sein, im besten Sinne eigentlich.
Ja, ich hab am Ende, ich habe vor kurzem einen anderen Podcast, habe ich ein Stichwort aufgeschnappt, eines der ersten Slogans, die Firma Microsoft geprägt hat. Das ist ein langjähriger Kunde von uns, muss man sagen, hat uns natürlich auch in unserer Geschäftsentwicklung sehr stark geprägt. Und dieser Spruch, ich wünschte mir, manchmal wäre ich auf solche Slogans gekommen. Die Tatsache, die sagen einfach von sich in der Ausrichtung, we empower our customers to do more. Das finde ich einfach auch für uns in dem Bereich richtig spannend. Am Ende sind wir genau dazu da, den Personalerinnen und Personalern, unseren Kunden eben dazu zu helfen, diese Dinge, die auch als Ideen häufig in Unternehmen sind, diese Dinge wirklich mit unserer Hilfe umzusetzen. Und das ist sicherlich unsere Stärke als Firma.
Ich erlebe manchmal in einem ganz anderen Kundensegment, traditionell mit Embrace haben wir eher im Großkonzernbereich zu tun oder im großen Mittelstand, ich würde mal sagen so 5000 Mitarbeitende aufwärts, da haben wir die meisten Kunden, wenn es um Beratung geht, was bei uns dann meistens Employer Branding und Recruiting ist. Die investieren schon eine ganze Menge, die haben dann auch oft in ihren Unternehmen schon Abteilungen, die sich darum kümmern, wohingegen in dem Mittelstandssegment, da haben wir bei Embrace auch eine ganze Reihe Kunden, insbesondere aber eher im Plattformbusiness, bei Ausbildung.de zum Beispiel. Mhm. Wir feststellen, dass die da in ihren Personalabteilungen natürlich viel kleiner aufgestellt sind und oft die ganz große Herausforderung haben, mit eigentlich einer viel zu knappen Personaldecke sehr, sehr große Herausforderungen lösen zu müssen. Denn im Kampf um Talente, aber zunehmend, glaube ich, auch nach vorne rausgeschaut, im Kampf darum, die richtigen Menschen an Bord zu behalten, wird es ja schwieriger werden. Und da haben große Unternehmen mit einer größeren Brand vermeintlich ja erstmal mehr Power, geben auch mehr Geld dafür aus, was dann möglicherweise so einen ganz blöden Kreislauf in Gang setzt. Obwohl in den kleinen Unternehmen, wie du ja auch selber gerade andeutest, viel eher vielleicht Entscheidungen gefällt werden. Wie ist dein Blick darauf? Haben die Geschäftsführungen, das sind ja auch oft inhabergeführte Unternehmen, schon durchdrungen, dass der Arbeitsmarkt, so wie er war, nie wieder kommen wird? Also wir haben so viele Veränderungen durch den demografischen Wandel, durch die Erlebnisse bei Corona. Ich höre vielfach, dass die Unternehmen ihre Leute wieder zurück aus dem Homeoffice beordern, wo ich persönlich denke, ja, in Zeiten wie jetzt gerade im Februar 2024 vielleicht machbar, in Zeiten vor Februar 2020 eigentlich undenkbar, weil die Leute sich das dann eigentlich hier aussuchen können, wo sie hingehen. Wie schaust du auf diesen, wie soll ich das eigentlich sagen, diese Mischung aus unterschiedlichen Themen und das Bewusstsein in den Unternehmen, dass sie wirklich sich anders aufstellen müssen? Sehen die das? Oder ist das vielleicht auch gar nicht so?
Ja, also und ich würde noch ergänzen zu dem allem, was du gesagt hast, die Personalabteilungen heute sind ja mit einer Vielzahl an weiteren Themen konfrontiert. Also die Erwartungshaltung in Richtung der Personalabteilungen ist extrem hoch. Mhm. Und ich würde im Prinzip deiner Diagnose auch zustimmen, dass dort viele Personalabteilungen eher zu klein sind, um Dinge wirklich auch umgesetzt zu bekommen. Und das führt natürlich dann dazu, im täglichen Doing administrativ, operativ zu arbeiten, gleichzeitig aber dann 3-4 strategische Themen zu haben, dass es im Resultat nicht funktionieren kann. Also mein Punkt wäre sicherlich, dass Geschäftsführungen in der Lage sind zu verstehen, wie wichtig die Personalabteilungen für das Wachstum eines Unternehmens sind. In dem Moment, wo man die deutlich erkennt im Recruiting, zum Beispiel keine neuen Mitarbeiter, nicht die Möglichkeit, weitere neue Aufträge anzunehmen, dann fließt dann Geld. Es gibt aber eine Vielzahl in meinen Augen an anderen Themen, die dringend einer größeren Unterstützung auch budgetär bedürfen. Ich nenne mal einfach das Thema HR-IT. Ich glaube, dass das ein extrem großes Feld ist, dass hier extrem viel zu tun ist. Aber das ist kein Ding, was man neben dem laufenden Business einfach mal so mitmacht, sondern da, glaube ich, brauchen Personalabteilungen einen anderen Aufbau.
Ja, sehe ich genauso. Und deswegen musste ich auch gerade so schmunzeln, als du das gesagt hast. Vielleicht hat man das auch gehört. Das war gar nicht despektierlich gemeint, sondern eher zustimmend. Das ist natürlich verrückt, all die Aufgaben des Tagesgeschäfts in einer oft deutlich zu knappen Personaldecke zu absolvieren und dann aber sehr grundlegende Projekte, die deren Erfolg sozusagen auch mit beeinflusst, ob man die genannten Themen überhaupt im Griff behalten kann. Rekrutierung und Retention. Es geht zunehmend nur mit entsprechender IT-Ausstattung. Ist natürlich schwierig. Also wenn ich dann das Grundprojekt gar nicht hinbekomme, wie soll ich auf Dauer dann die Leute an Bord holen und auch halten? Das ist ja auch das Verrückte, dass gerade die großen Unternehmen oft so ein Standard vorgeben. Also man muss jetzt nicht in jedem kleinen Unternehmen denselben Standard haben wie, was weiß ich, ein Audi oder ein BMW oder so. Aber wer als Mitarbeiter sowas gewöhnt ist, Employee Self-Service und all die ganzen Geschichten, und dann wechseln soll in ein deutlich kleineres Konstrukt, da kann man zwar sagen, ja, wir haben weniger Geld, weniger Budget, weniger Möglichkeiten, aber dann ist ja die dumme Ableitung halt auch, dann kriegst du halt auch weniger Leute. Und das ist sowas, wo ich immer nervös werde, wenn mir Leute sagen, ja, das Budget haben wir gar nicht und quasi direkt einknicken, statt zu ihrem Management zu gehen und zu sagen, wenn wir so weitermachen, dann ist das der Weg ins Verderben. Vielleicht sehr übertrieben ausgedrückt, wie ich das gerade sah. Ich sehe dich nicken, aber mich würde interessieren, wieso euer Dialog dann auf Kundenseite an den Stellen so ist.
Ja, also wenn wir jetzt nochmal, es zeigt übrigens auch ganz gut unser Geschäftsmodell, inwiefern wir auch in der Lage sind, in die Beratung hineinzuwachsen. Agile IT ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Das ist ein ganz klassischer, großer, oftmals groß Ressourcenfresser in Personalabteilungen. Da muss was getan werden, da besteht Handlungsbedarf, dann wird was getan. Es wird aber mit einer Kapazität getan, die eben nicht dafür ausreichend ist. Und ganz häufig kommen wir dann als Dienstleister mit an Bord, wenn es dann heißt, jetzt haben wir hier Tool XY eingeführt. Wir haben uns eigentlich ein bisschen mehr davon versprochen. Und wir müssen hier was tun. Wir bekommen es aber selber mit der Arbeitszeit nicht hin. Wir brauchen hier eine Unterstützung. Also es ist eine ganz klassische Konstellation, wo man sich dann dazu entschließt, was zu tun, was zu verändern, aber alles nur halbherzig, ohne die bestehenden Kapazitäten irgendwie zu erweitern, mit einem eher reduzierten Budget das Ganze versucht. Und dann wundert man sich, wenn das Ergebnis am Ende nicht dem entspricht, wie man sich das vorgestellt hat. Und ich glaube, gerade bei dieser Konstellation macht es Sinn, sehr viel Zeit und sehr viel Aufwand hineinzustecken. Was ist das geeignete Tool für meine Personalabteilung? Was verspreche ich mir von diesem Tool? Sehr häufig ist es bei uns in unseren Beobachtungen so, dass Unternehmen ein Tool auswählen und dann von dem Tool den Prozess aufoktroyiert bekommen und eigentlich aber im Nachhinein eigentlich sich wünschen würden, ach, das hätten wir gerne anders gehabt. Das ist dann aber nicht mehr möglich. Und dann werden eben Realitäten geschaffen. Und diesen Realitäten, dem muss man sich dann die nächsten Jahre wieder stellen. Also wir empfehlen wirklich bei dieser Thematik, es geht jetzt sehr spezifisch jetzt in die HR-IT-Richtung, aber sehr spezifisch sich damit zu beschäftigen, wie definiere ich meine eigene Personalabteilung? Was möchte ich sein? Möchte ich eine Serviceabteilung sein? Möchte ich Dienstleister in erster Linie sein? Bin ich ein HR-Business-Partner für mein Unternehmen? Und das natürlich auch in die Auswahl eines Tools mit einzubeziehen, diese Gedanken. Und nicht danach erst zu beginnen, an der Selbstdefinition einer HR-Abteilung zu arbeiten, nachdem dieses Tool eben eingeführt worden ist und nachdem Fakten geschaffen worden sind. Und genau da können wir eben auch Kunden begleiten, mit der operativen Expertise, die wir aufgebaut haben, zu sagen, sag uns ein paar Dinge über deine Personalabteilung. Wir bauen gemeinsam an dem Bild, das du als Personalabteilung von dir selbst hast, und wir helfen dir dann darauf basierend, ein passendes Tool eben auch auszuwählen.
Und so rum ist die Reihenfolge ja auch richtig, ne? Erstmal zu klären, was die eigene Identität ist, aber auch der eigene Anspruch. Ich finde gerade interessant, dass du sagst, ja, was, also dem Kunden zu fragen, was möchtest du sein, Dienstleister oder strategischer Partner? Ich bring's mal auf die Spitze. Gibt's in einer Zeit, in die wir uns reinbewegen, wo wir Arbeitnehmer in den Märkte haben, überhaupt noch die Option, nur für Dienstleister zu optieren?
Vermutlich nicht.
Ja, glaube ich nämlich auch.
Vermutlich nicht. Das ist zu wenig. Also, wobei man, ich finde, nicht unterschätzen darf, was bedeutet ein wirklich guter Service? Jeder, der von uns schon mal die Erfahrung gemacht hat, in allen möglichen Lebensbereichen, was wirklich guter Service bedeutet, das überzeugt Kunden extrem.
Absolut. Und
die Mitarbeiter natürlich da als Kunden, als Kundinnen auffasst, dann ist das, finde ich, schon ein extrem starker Punkt, mit dem man auch punkten kann, Also die Frage ist da, glaube ich, wann wird HR wirklich erlebbar für andere Mitarbeiter im Unternehmen? Und da ist der Service-Gesichtspunkt in meinen Augen nicht zu unterschätzen, aber du hast recht, die Antwort heute kann nicht lauten, eine reine Service-Abteilung, sondern es muss immer die Grundlage sein und dann aber in Kombination mit einer gewissen strategischen Beratung.
Und das ist auch genau die Reihenfolge, denke ich, weil wie willst du strategischer Partner sein, wenn die Grundlage nicht stimmt? Auf die Spitze getrieben, wenn es nicht gelingt, die Gehälter vernünftig auszuzahlen, was nun wirklich totales Brot- und Buttergeschäft ist, muss man sich, glaube ich, nicht irgendwo in die Geschäftsführung setzen und sagen, ich will aber hier die Strategie mitdeklinieren, bezogen auf das ganze Thema Personal. Dafür muss man erstmal an den anderen Stellen eigentlich unangreifbar sein und wirklich gut aufgestellt sein. Da stimme ich dir total zu. Ne? Aber das wird auf Dauer halt nicht reichen, damit Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben. Was sind denn so Themen, die ihr gerade auf der Pfanne habt, wo du sagst, ja, das sind auch so für die HR-Factory selbst Zukunftsthemen. Da wird es ja einiges geben, nehme ich an. Vielleicht lässt du uns mal da einen Blick hinter die Kulissen werfen.
Ja, also weil wir gerade bei dieser Konstellation waren, wie wir darüber gesprochen haben, wie baut man heute eine Personalabteilung auf? Das ist eine Frage, die mich natürlich als Dienstleister extrem umtreibt. Ich glaube, man macht einen Fehler, wenn man sagt, alles um uns herum, die ganze Welt, VUCA-Welt etc. pp. Und dann folge ich noch dem alten Ressentiment, dass man sagt, ich baue bei mir ein stabiles HR-Team auf. Das ist an sich in meinen Augen ein Widerspruch für sich. Das heißt, wir arbeiten natürlich gerade nach wie vor dran, Unternehmen davon zu überzeugen, dass es eben sehr, sehr gute Argumente gibt, dass man immer wieder und auch regelmäßig sich den externen Blick holt. Ich glaube nicht, dass es eine sinnvolle Konstellation ist, 100% der Personalabteilungen outzusourcen, nach draußen zu geben, nach extern zu geben, das von Interimlern und Arbeitnehmerüberlassungsmitarbeitern managen zu lassen. Aber ich glaube, ein gesundes Verhältnis ist eben auch nicht mehr, 100%ig in-house zu machen. Und hier die richtige Mischung zu finden, ob es 80-20, 70-30 ist, das finde ich eine extrem spannende Frage, auch für unsere Geschäftsentwicklung natürlich, aber wirklich auch als Antwort darauf, wie kann es eine HR-Abteilung leisten, heutzutage den immer wieder verändernden Anforderungen gerecht zu werden, in meinen Augen eben auch über eine bewusste Entscheidung und eine strukturierte Entscheidung mit einem externen Partner zusammenzuarbeiten.
Also eigentlich muss man den Blick ja nur mal in andere Bereiche werfen, wo das schon gang und gäbe ist. Ne? Also im IT ist das sehr oft so, auch teilweise aus der Not geboren, dass ich in Ergänzung zu meiner IT-Mannschaft halt flexibel dazu staffe für Projekte oder gewisse Zeiträume oder so. Ne? Und das halte ich auch für sinnvoll. Oder bei uns jetzt, wir machen Agenturbusiness, da ist relativ normal, dass du einen gewissen Anteil immer free dazu holst, weil vielleicht die Anfragen auch so spezifisch sind, dass du damit auf Dauer nicht ein eigenes Team beschäftigen kannst. Ne? Also holst du halt Spitzen-Knowledge in kleinen Bereichen halt für eine gewisse Zeit dazu als Beispiel.
Ja, ich mag den Begriff aus der IT, diese Staff Augmentation, dass man wirklich auch sagt, ich hole mir dann zu dem Zeitpunkt, wo ich das benötige, die Kapazitäten, die Expertise ins Haus und eben auch solange ich das benötige. Und das ist für mich eine sehr sinnvolle Konstellation. Wir haben auch bei HR Factory über die Jahre immer versucht, natürlich das Beste für unsere Kunden zu bieten. Aber natürlich mache ich mir auch sehr viele Gedanken, wie wollen Mitarbeiterinnen heutzutage im HR-Bereich arbeiten? Das ist, finde ich, auch eine sehr, sehr spannende Perspektive. Die Zahl, die mir da seit Wochen, Monaten jetzt durch den Kopf spukt, ist, ich habe irgendwo mal aufgeschnappt, dass es in den Niederlanden zum Beispiel eben so ist, dass dort, ich glaube, 16% alle Arbeitnehmer als Freelancer arbeiten.
Die sogenannte Gig-Economy, ne?
Sogenannte Gig-Economy, ja. Ich finde aber, dieses Wort ist am Ende ein Stück weit zu negativ konnotiert, weil wenn wir jetzt hier über Freelancing oder Interimler im HR-Bereich sprechen, dann ist es ja nicht, weil die Leute keine andere Möglichkeit haben, sondern das ist eine bewusste Entscheidung, ja, seine eigene Chefin zu sein und Aufträge anzunehmen, abzulehnen, nach eigener Konstellation selbstbestimmt zu arbeiten. Ich glaube, das ist ein ganz großer Trend und ich glaube, der lässt sich sicherlich auch ein Punkt von HR Factory über die Jahre. Wir versuchen, dieses Unternehmen so zu bauen, dass wirklich gute Personalerinnen und Personaler hier wirklich auch arbeiten wollen, mit der Idee, immer wieder neue Herausforderungen und Abwechslungen zu haben im Alltagsleben. Und ich glaube, dass man heutzutage eben einen Dienstleister, eine Beratung nicht mehr anders aufbauen kann, als das Ganze eben auch neben der Kundenperspektive, auch aus einer Mitarbeiterinnenperspektive zu denken.
Finde ich total spannend. Und für mich hat zum Beispiel der Begriff Gig Economy gar nichts Negatives, so in meiner Wahrnehmung, weil ich das halt aus vielen anderen Bereichen so kenne. Ne? Und die Tatsache, dass sich ExpertInnen selbstständig machen und sagen, ich will halt nicht auf Dauer bei einem Unternehmen sein, sondern möchte mehr Erfahrung sammeln, mich auch vielleicht selber dadurch schneller weiterentwickeln können, ist ja durchaus part of the game, wenn man das so macht. Wie ist denn das eigentlich bei euch? Wie ist denn das für die HR Factory zu arbeiten? Wie kommt ihr denn eigentlich an die Talente ran? Denn wenn ich mir beispielsweise den Hays-Fachkräfte-Index anschaue, du kennst ihn sicherlich, erscheint ja einmal im Quartal, ich gucke mir den immer genau an, da war ja erstaunlich, wie sich HR über die letzten Jahre entwickelt hat. Also die Nachfrage nach HR ist am meisten gestiegen, mit Abstand am meisten, auch übrigens gegenüber ITlerInnen. Ist dann natürlich eingeknickt, so wie wir es eben am Anfang besprochen haben. Und im Moment konsolidiert sich das auf einem sehr hohen Niveau, was deutlich höher ist als alles vor 2021. Und den Index gibt es seit 2015. Andersrum ausgedrückt, gute Zeiten für gute HR-LerInnen, die werden wahrscheinlich nicht arbeitslos, aber wahrscheinlich auch anspruchsvolle Zeiten für die HR-Factory, die Leute zu gewinnen und auch zu halten, oder?
Ja. Absolut, also du hast völlig recht. Und was ich noch ergänzen möchte, ist, es ist für uns natürlich fundamental wichtig, dass wir wirklich starke Experts für uns gewinnen. Und ja, wir machen es ein Stück weit über das, was ich gerade schon angedeutet habe. Und zwar für verschiedene Konstellationen. Wenn wir darüber nachdenken, ein Junior HR Expert, die oder der bei uns anfängt, was können wir da bieten im Vergleich zu einer alternativen Karriere in einem mittelständischen Unternehmen zum Beispiel? Und da ist das Thema Abwechslung, verschiedene Herausforderungen, verschiedene Kundenkonstellationen, verschiedene Kundenperspektiven und das Ganze aber natürlich unter dem wir haben den Slogan Home of HR Experts, in einem Zuhause bei HR Factory, wo man wirklich auch lernen kann, wo man Kollegen fragen kann, Kolleginnen fragen kann, wie habt ihr das da gemacht? Also eine Atmosphäre bieten für Junior-Kolleginnen und Kollegen, wirklich Wachstum zu ermöglichen. Das ist, glaube ich, hier bei Junior-Kollegen ganz sichtbar. Aber wichtig ist aber natürlich für uns auch, und da sehen wir, dass der Bedarf in diese Richtung extrem wächst bei uns auf Kundenseite. Wir haben wesentlich mehr Kundenanfragen, wo es wirklich um den Senior HR BP geht. Und wenn man solche Leute natürlich gewinnen möchte für HR Factory, dann geht es am Ende nicht mit der gleichen Story wie beim Junior, sondern diese Story lautet natürlich dann, dass man als Personaler möglicherweise schon viel gesehen hat, vieles erlebt hat. Und an der Stelle in dieser Karriere jetzt sich natürlich überlegt, wie soll es jetzt für mich weitergehen? Möchte ich jetzt die nächsten 10, 15, 20 Jahre immer wieder gleiche Jobs machen, wie ich sie bislang kannte? Oder möchte ich mein Spielfeld nochmal ein bisschen erweitern und suche ich mir da den Partner HR Factory, der mir diese Möglichkeiten immer wieder serviert? Und das ist das, was wir natürlich machen müssen, was wir wirklich auch können aktuell. Da bin ich stolz drauf, wie sich das bei uns entwickelt hat, dass wir unseren Leuten wirklich mit 10, 15 Jahren Berufserfahrung immer wieder auch neue Möglichkeiten geben können, bei denen sie vielleicht am Anfang sagen, da wäre ich jetzt selber überhaupt nicht drauf gekommen. Im Nachhinein aber, das war eine ganz tolle Möglichkeit. Und das ist der Weg, den wir gehen können. Also nicht diese klassische Organisation einer HR-Abteilung, sondern immer wieder neue Themen, immer wieder neue Lernbedarf. Da muss man sich auch drauf einlassen können. Aber wenn man das möchte, das ist ein bisschen wie in der Beratung, denke ich. Wenn man bereit ist, immer wieder neue Kundenkonstellationen zu durchdenken, immer wieder anzukommen, immer wieder sich zu verabschieden, dann ist es ein sehr, sehr spannender Ort für viele qualifizierte Personalerinnen und Personaler.
Das war ein sehr guter Pitch. Also Leute, wer jetzt hier zuhört und Bock hat, irgendwie genau das zu erleben, der kann sich ja gerne mal bei Stefan Seehofer melden. Ich werde sein Profil in die Shownotes reinhängen, sein LinkedIn-Profil. Natürlich auch die Webseite von HR Factory, wo übrigens die verschiedenen Karrierestufen auch ganz gut dargestellt sind. Also eine gute Webseite, finde ich.
Finde ich auch.
In Anbetracht der knappen Zeit, Stefan, letzte Frage. Du weißt, Satron hat den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat, was du hier teilen wollen würdest?
Ja, sehr gerne. Ich schreibe seit einiger Zeit eine E-Mail, eine Sammel-E-Mail, wo ich versuche, meine Gedanken an alle Mitarbeiterinnen zusammenzufassen, an alle Mitarbeiter. Und ich habe in diesem Rahmen schon erwähnt, es gibt diese 1%-Methode, ist nichts Bahnbrechendes. Ich finde aber, dass wir, da fange ich bei mir selber an, wir denken oft in ganz großen Zusammenhängen. Es wird sich so viel verändern und alle sind wir konfrontiert eben mit dem, was wir tagtäglich auch politisch erleben. Und trotzdem finde ich der bei sich selbst anfangen, mit dieser 1%-Methodik. Und ich bin jetzt wirklich kein Top-Athlet, aber wo ich es ganz spannend fand, ich habe angefangen, auf Basis dieses Buches Liegestützen zu machen. Habe erstmal bei 10, 15 mir gedacht, oh mein Gott, geschafft, aber morgen nicht wieder. Habe es aber jeden Tag gemacht. Und diese 1%-Methodik ist so simpel. Da geht es wirklich darum, man beginnt mit 10, macht jede Woche eine mehr. Ich mache das jetzt fast ein Jahr lang.
Wie viel schaffst du jetzt?
Jetzt bin ich so bei 50 angekommen. Und also das denke ich mir auch manchmal. Und die Konstellation ist, was ich damit sagen möchte, ist, wenn man eben große Ziele hat, 100 Liegestützen, dann ist der Weg einfach, und das hat mir diese 1%-Methodik eben auch nahegelegt, dann ist der halt einfach mal damit anzufangen. Einfach mal machen. Das ist übrigens jetzt wieder auch die Überleitung zur Agile Factory. Steht bei uns überall an den Wänden. Mach's einfach. Und das gilt eben zum Beispiel auch im privaten Bereich bei den Liegestützen.
Finde ich sehr, sehr cool. Minimale Veränderung, maximale Wirkung ist der Untertitel des Buches. Ich werde auch das in die Shownotes reinhängen. Ist ja eigentlich logisch, ne? Kleine Schritte, aber kontinuierlich. Das ist eigentlich das Geheimnis. Ja. Super. Du, das hat ganz viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Danke, dass du eine halbe Stunde Zeit für Saatkorn genommen hast. Wir werden bestimmt irgendwann mal Teil 2 machen, wenn es nach mir geht. Und dir wünsche ich jetzt erstmal ganz viel Erfolg weiterhin und vor allen Dingen auch Spaß mit und bei und für die HR Factory.
Vielen Dank dir, Gero. Hat mir genauso viel Spaß gemacht. Gerne, gerne bis zum nächsten Mal.
So, das war's mit dieser Saatkorn Podcast Episode. Ich habe aber noch kurz zwei Tipps für dich. Und zwar einerseits das Embrace Festival 2024. Ich bin gerade dabei, das ganze Programm zusammenzustellen. Das Motto wird sein Embrace Tech, Data and Purpose to Recruit and Retain. Und es gibt wieder massenweise Case Studies, coole Gäste, coole Keynotes, volles Programm, was den Namen Festival wirklich verdient hat, am 5. und 6. Juni in Berlin. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns da sehen. Tickets gibt's ab sofort. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und gleichfalls in den Shownotes findest du auch den Link für den Saatkorn-Newsletter. Jeden Sonntag gibt's da die volle Packung Recruiting, Retention und HR Tech. Das Ganze natürlich kostenlos, gespickt mit allem Content, mit Podcasts und oft auch mit Verlosungsaktionen. Und auch den Link gibt's in den Shownotes. Und jetzt ist das Werbeprogramm auch vorbei und ich sage einfach bis bald.